Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte mit euch heute im Josua 2 fortfahren, also nachdem wir letzte Woche uns Josua 1 angeschaut haben. Und in Josua 2 geht es ja um die Begebenheit, wo Josua die beiden Kundschafter aussendet, um das Land diesseits des Jordan und Jericho anzuschauen. Wir hatten ja letzte Woche in Kapitel 1, Vers 13 die Zusage Gottes an Josua gelesen, wo es heißt: Der Herr, euer Gott, verschafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Das war ihre Verheißung, aber jetzt sind sie noch jenseits des Jordan, also im Ostjordanland, und bereiten sich halt gerade darauf vor, den Jordan zu überqueren und dann das feindliche Land zu betreten. Doch bevor Josua das genau tut, sendet er zwei Kundschafter aus, damit sie schauen sollen, wie es auf der anderen Seite des Flusses aussieht, damit er sich möglichst gut auf die Situation dort vorbereiten kann. Der Auftrag, den Josua den Kundschaftern gibt, der ist kurz und klar. Er sagt: Geht, beseht das Land und Jericho. Im Grunde macht euch auf und schaut euch um. Sie sollen nichts mitbringen, sondern einfach nur mit offenen Augen durch das Land gehen und sich die Gegebenheiten merken. Sie sollen beobachten und auf gar keinen Fall träumen, sonst müssen sie sich die Sachen merken. Josua schickt sie aus, um Bestandsaufnahme zu machen. Denn das Volk Israel ist ja jetzt noch jenseits des Jordans, steht kurz bevor, den Jordan zu überqueren. Und dann kommen sie in das feindliche Land. Und auf die Situation diesseits des Jordans muss und will sich Josua vorbereiten. Und deshalb schickt er diese zwei Leute aus als Beobachter. Josua, hat man gesehen, hat die Aufgabe, das Volk Israel ja ins verheißene Land zu bringen und ihnen Kanaan oder das verheißene Land einfach als Erbteil auszuteilen und es zu erobern. Und diese Aufgabe nimmt er sehr ernst und bereitet sich verantwortungsvoll darauf vor. Interessant ist, was die Kundschafter oder Beobachter, was sie sich anschauen sollen. Natürlich zum einen das Land. Das umfasst jetzt im Grunde alles, was halt zum Land dazugehört. Die Flüsse, die Berge, die Städte, die Dörfer, die Menschen, die Sitten, vielleicht der Charakter, die Stärke der Leute, die dort wohnen. Im Grunde alles, was für Josua und für ihre Aufgabe von Interesse sein könnte. Das sollen sie beobachten und im Auge haben. Aber in Josuas Auftrag für die Kundschafter heißt es noch zusätzlich, dass sie insbesondere auch Jericho anschauen sollen. Es heißt: Schaut, geht, beseht das Land und Jericho. Jericho ist im Grunde ihre erste Aufgabe oder ihr erstes Ziel auf der anderen Seite vom Jordan, was sie erobern müssen. Und deswegen dieser konkrete Hinweis: Schaut euch insbesondere Jericho an, denn das ist unsere erste Aufgabe, das ist unser Ziel in nahegelegener Zukunft. Das schaut auch besonders gut an. Die Kundschafter werden also ausgesandt, zum einen ganz allgemein das Land zu betrachten, aber sich auch auf ihre nächste Aufgabe ganz konkret vorzubereiten, nämlich auf Jericho. So, die Kundschafter ziehen jetzt los, nachdem sie den Auftrag erhalten haben, überqueren den Jordan und schauen sich das Land an. Was sehen sie? Ich möchte mit euch heute zwei Dinge rausgreifen, die sie gesehen haben. Das eine, was sie sehen, ist dasselbe, was sie 40 Jahre vorher auch schon gesehen haben. Die Kundschafter, es waren andere, aber das hat sich im Grunde nicht verändert, nämlich, dass das Land und die Bewohner im Grunde nicht einzunehmen sind. Aber sie sehen noch was Zweites, nämlich, sie sehen, dass Gott Vorbereitungen schon getroffen hat, dass er im Grunde für sie schon am Kämpfen ist, so wie Gott es Mose und auch Josua versprochen hatte. Denken wir zuerst einmal darüber nach, was sie mit ihren realen Augen sehen. Die Kundschafter durchziehen ein Land, mit vielen Hügeln bzw. Bergen und Tälern. Die Städte sind stark und sehr gut befestigt. Sie kommen auch nach Jericho. Und Jericho im Speziellen hatte eine ausgesprochen gute und ausgeklügelte Schutzmauer. Im Grunde war die Stadt nicht einzunehmen. Das ging aus menschlicher Sicht im Grunde nicht. Dafür gab es ein paar Gründe. Der erste ist, Jericho lag auf einem Hügel. Ein Hügel ist immer zur Verteidigung strategisch vorteilhaft, denn wenn die Verteidiger von unten versuchen, den Berg hochzulaufen, um die Mauer anzugreifen, können sie einfach von oben Sachen runterschmeißen. Der zweite Grund, warum es schwierig wird, ist, Jericho hatte zwei ineinander liegen oder geschachtelte Ringmauern, eine unten am Berg und eine weiter oben. Sprich, wenn man die erste Mauer erobert hat und da drüber gekommen ist, dann hatte man noch nicht die Stadt erobert, sondern man musste dann den Hügel hoch und oben nochmal eine Mauer erobern. Denn die obere Mauer hat quasi nochmal das Stadtzentrum an sich geschützt. Und der dritte Punkt, der ganz besonders schwer bei Jericho war, ist, dass dieser Hügel, den es hoch zum Stadtzentrum geht, dass der mit glatten Steinplatten ausgelegt war. Und wenn es da jetzt relativ steil hoch geht auf glatten Steinplatten, da kann man schlecht laufen, da hat man keinen Halt, da rutscht man weg. Und das machte die ganze Sache beim Angreifen und Erobern noch deutlich schwieriger. Wir sehen also, die erste Aufgabe für Israel, nämlich Jericho einzunehmen, wird gar nicht so einfach werden. Es ist eigentlich sogar unmöglich. Und dazu kommt auch noch, dass die Bewohner von Jericho stark waren und kriegstüchtige Männer sind. Das sind im Grunde Profisoldaten. Und Israel ist nur eine Gruppe von Amateursoldaten. Wenn man das jetzt mal ganz logisch und nüchtern betrachtet, dann kann das nichts werden. Israel hat keine Chance, Jericho überhaupt einzunehmen. Und genau das haben im Grunde die Kundschafter 40 Jahre zuvor zum Großteil auch schon gesehen oder haben das gesehen. Damals lautete das Fazit der Kundschafter: Das Volk ist stark, das in dem Land wohnt, und die Städte befestigt, sehr groß. Und wir haben zusätzlich noch gesehen, und auch die Kinder Enaks haben wir dort gesehen, sagen sie. Das heißt, sie haben auch gesehen, da sind Riesen. Das steht in 4. Mose 13, Vers 28. Es ist unmöglich, das Land einzunehmen und die Bewohner von Jericho zu vertilgen. Das kann nichts werden. Das, was sie mit ihren Augen sehen, ist im Grunde, dass es keine Möglichkeit gibt, diese Stadt einzunehmen. Der Verstand sagt ihnen, das sind lauter unmögliche Aufgaben, das kann einfach nicht funktionieren. Vielleicht ist es in deinem Leben auch manchmal so. Du hast eine Aufgabe oder ein Ziel oder einen Wunsch. Aber wenn du dir die Umstände anschaust und die Gegebenheiten, dann merkst du, das kann nichts werden. Es ist unlogisch, dass ich das schaffe, dass ich diese Aufgabe meistern werde. Da ist vielleicht eine Aufgabe, wo man einfach sagt, da bin ich nicht gewachsen. Wo man aber eigentlich weiß, Gott bräuchte mich dort. Oder dass es in einem Dienst eine Lücke gibt, wo man weiß, vielleicht könnte ich sie schließen, aber da fallen einem dann so viele Ausreden ein wie, ich bin doch zum Beispiel zu jung oder ich habe doch gar keine Erfahrung in dem Bereich. Und dadurch, dass ich so jung bin, vielleicht werde ich Fehler machen und dann schauen die anderen blöd und das ist ja peinlich. Ich kann die Aufgabe doch gar nicht perfekt erfüllen und wenn ich sie nicht perfekt erfüllen kann, dann sollte ich sie dann überhaupt tun? Das klappt doch gar nicht. Oder vielleicht hast du auch den Wunsch, der sich sogar mit Gottes Willen deckt. Und diesen Wunsch, den du hast, auf den hast du dich vorbereitet. Und in der Vorbereitung hast du gemerkt, wenn ich das logisch betrachte, da kann das gar nichts werden. Die Rahmenbedingungen für meinen Wunsch, für das, was ich vorhabe, die sprechen alle dagegen. Das passt nicht. Es mangelt vielleicht am Geld, es mangelt vielleicht an der Zeit oder an dem Können. Vielleicht gibt es auch Gründe wegen den anderen oder aus sonst irgendeinem Grund, muss man sagen, das kann doch nichts werden. Und wieder sagt der Verstand, das ist komplett unmöglich, da geht nichts. Was du vorhast, das kann doch gar nichts werden. Aber wie gut, dass die Kundschafter uns Mut machen können. Denn die Kundschafter sehen noch mit anderen Augen, nicht nur mit ihren realen Augen, sondern sie schauen sich das Land und Jericho auch noch mit geistlichen Augen an. Sie schauen es aus der Perspektive Gottes an. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das auch tun und erkennen mögen. Dass wir durchs Leben gehen und sehen die Welt aus Gottes Perspektive. Und dann werden wir zwei Sachen erkennen. Wir werden erkennen, dass wir nichts können. Wir sehen im Grunde unsere Unmöglichkeiten, aber wir werden auch Gottes Möglichkeiten sehen. Wenn wir in 5. Mose 1, Vers 30 schauen, dann hatte Gott, und ich komme jetzt wieder zur Geschichte zurück, dem Volk Israel versprochen, der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen, nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und dieses Versprechen, was Gott hier gibt, die Erfüllung sehen die Kundschafter in Jericho. Sie sehen mit dem geistigen Auge, wie Gott die Eroberung des Landes in Jerichos schon längst angefangen hat vorzubereiten. Ja, sie sehen, Gott ist im Grunde schon im Kampfgeschehen mittendrin. Er ist dabei, den Weg zu bahnen. Und um den Weg für Israel frei zu machen, dass sie ihre Aufgabe erfüllen können, hat Gott zwei Dinge vorbereitet. Die erste Vorbereitung Gottes ist, dass die Feinde mutlos und verzagt werden und gemacht werden von Gott, sodass sie keine Kraft mehr zum Kämpfen haben. Denn die Kunde von Gottes großen Taten an den Ägyptern und den kananäischen Königen jenseits des Jordan ist bei den Bewohnern Kanaans angekommen. Sie haben erkannt, dass wenn Israel kommt, dass sie da nicht einfach nur gegen irgendein Wüstenvolk kämpfen, sondern dass sie auch gegen einen lebendigen Gott kämpfen müssen. Sie haben erkannt, dass sie keine Möglichkeit haben, zu bestehen, geschweige denn zu siegen. Sie sind hoffnungslos ausgeliefert. Das erkennen sie. Wir lesen davon in Josua 2, ab dem Vers 9. Ich lese vor. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, Sihon und Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Hier heißt es, dass auf die Bewohner Schrecken gefallen ist. Schrecken versetzt einen Menschen in einen Zustand, in dem er nicht mehr agieren kann. Es ist eine gewisse Starre vorhanden. Und wenn ein Mensch in diese Starre verfällt, dann ist es auch oft so, dass er gar nicht mehr klar denken kann. Und sehr gut kann man das bei dem König von Jericho sehen. Er bekommt ja mit, dass die Israeliten Kundschafter ausgesandt haben und dass diese in der Stadt gesichtet wurden. Er reagiert, an der Stelle reagiert er noch sofort, denn er sendet Soldaten aus, dass sie diese Kundschafter suchen und zu ihm bringen sollen und er lässt die Tore verschließen. Aber da hört es dann auch schon auf. Er riegelt alles ab und verkriecht sich im Grunde hinter seinen Mauern. Als die Israeliten dann einige Tage später über den Jordan rübergehen und ihr Lager dort aufbauen, im Grunde kurz vor Jericho, was tut der König da? Nichts. Er greift sie nicht einmal an. Sondern er bleibt einfach in seiner Mauer. Er plant und führt keinen Angriff bei Nacht durch. Oder, ich meine, er hätte auch hergehen können und Boten zu anderen Königen schicken können und sagen können, hilft mir, kommt zu mir, da ist ein Riesenvolk, das wird schwierig, ich brauche eure Hilfe. Aber davon lesen wir nichts. Er tut dies nicht. Er scheint starr vor Angst zu sein und versucht es einfach nur auszusetzen. Wir sehen, der König von Jericho hat keine Kraft zum Kämpfen. Und deshalb versteckt er sich in seiner Stadt hinter seinen dicken Mauern. Gott hat ihn so voller Schrecken zugesetzt, dass aller Mut und alle Kraft von ihm weicht. Kommen wir zur zweiten Vorbereitung, die Gott trifft. Die zweite Vorbereitung ist eine Rettungsaktion für Feinde, die den Gott Israels als wahren Gott erkannt haben. Die zwei Kundschafter halten sich ja im Haus der Hure Rahab auf, welche sie dann vor den eigenen Soldaten versteckt und schützt. Nachdem die Soldaten nämlich die Kundschafter vor der Stadt suchen, geht ja auch dann die Hure Rahab zu ihnen, also zu den Kundschaftern, aufs Dach hinauf, auf den Dachboden, wo sie sie versteckt hatte. Und dann erklärt sie ihnen, warum sie den Kundschaftern hilft und sie schützt und versteckt hat. Einen Teil von ihrer Erklärung haben wir vorhin gelesen. Lesen wir nun ihre Erklärung zu Ende, ab Vers 11. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, weil ich Güte an euch erwiesen habe, dass auch ihr an dem Haus meines Vaters Güte erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen und lasst meine Mutter, meinen Vater, meine Brüder, meine Schwestern und all ihre Angehörigen am Leben und errettet unsere Seelen vom Tod. Die Hure Rahab hat erkannt, dass Israels Gott der wahre Gott ist, der sowohl im Himmel als auch auf der Erde das Geschehen bestimmt. Aufgrund dessen, was sie gehört hat über Gott, kommt sie zu dieser Erkenntnis. Aber sie bleibt nicht einfach bei der Erkenntnis stehen. Sie ist bereit, das, was sie jetzt gehört hat und erkannt hat, auch in die Tat umzusetzen. Bei ihr sieht es so aus, dass sie die Kundschafter schützt und sie um Güte bittet an ihr und ihrer Familie. Das ist nämlich, wenn Jericho erobert wird, und es ist aus ihrer Sicht eine feste und sichere Sache, dass sie dann doch bitte nicht verbannt wird. Sie ist bereit, sogar ihr eigenes Volk zu verraten und auf die Seite Israels zu gehen, weil sie erkannt hat, dass der Herr der einzig wahre Gott ist, der über allen anderen Göttern steht, auch über den Göttern von Jericho. Und für mich ist deshalb Rahab ein praktisches Vorbild für das, was wir in Jakobus 1, Vers 22 lesen, wo es heißt, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Rahab hat von Gottes Taten gehört. Sie hat erkannt, wer er ist und handelt jetzt wirklich konsequent danach. Die anderen Bewohner haben sicherlich das Gleiche gehört. Und ich bin mir sicher, die waren genauso intelligent wie die Rahab, dass sie erkannt haben, dass bei dem Volk Israel ein Gott ist, der stärker ist als ihre Götter. Aber die anderen Bewohner, sie haben nicht nach dem, was sie erkannt haben, gehandelt. Durch das Zeugnis von der Rahab erkennen die Botschafter, dass Gott jeden Einzelnen sieht und die retten will, die wirklich den Herrn als Gott erkennen und ihm nachfolgen wollen. Die Botschafter sind Teil der Rettungsaktion für Rahab. Gott ist wirklich ein gütiger Gott. Und das sehen die Botschafter, die Botschafter und Kundschafter auf ihrer Reise. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Was haben die Kundschafter jetzt alles gesehen? Also, sie haben als erstes gesehen, dass das Land eigentlich das gleiche ist wie vor 40 Jahren. Menschlich gesehen ist es unmöglich, das Land und im Speziellen Jericho zu erobern. Das zweite, was sie sehen, ist, dass Gott sein Versprechen hält und dass er Vorbereitungen getroffen hat. Gott ist schon längst am Kämpfen für Israel. Das erkennen sie an. Zwei Dinge. Das erste ist, die Feinde sind verzagt und mutlos. Sie verkriechen sich und haben keine Kraft zum Kämpfen. Und das zweite, wo sie Gottes Vorbereitungen dran sehen, ist, dass Gott einen Rettungsplan für diejenigen macht, die Gott als wirklich den wahren Herrn anerkennen. Und Rettungsplan, den braucht es nur, wenn wirklich Gefahr ansteht und diese sicher ist. Es stellt sich nun die Frage, welchen Mehrwert haben jetzt diese Informationen für Josua, der ja die Kundschaft ausgesandt hat? Und was lernen wir daraus, dass Josua sich vorbereitet hat? Nun, zum einen gibt es Sicherheit. Nicht auf sich selbst, sondern auf Gott. Und zwar eine Sicherheit auf die Verheißung Gottes, die Josua in 1. Josua 1, Vers 2 und 3 gegeben wird. Dort steht, mach dich auf, geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Für Josua bedeutet das, was die Kundschafter gesehen haben, Folgendes. Gott hält sich an sein Versprechen. Und wenn Gott sein Versprechen einlöst, dann kann Josua innerlich komplett ruhig sein und Frieden haben. Er braucht sich nicht zu sorgen. Er hat die Ruhe, mit dem ganzen Volk jetzt über den Jordan zu gehen und erst einmal alle Männer, die eigentlich die Soldaten sind, zu beschneiden und zu warten, bis die dann wieder gesund sind. Das lesen wir dann in Kapitel 5 im Josua. Aber noch eine Sache wird das, was die Kundschafter gesehen haben, bei Josua bewirken, nämlich Mut. Gott gebietet Josua im ersten Kapitel mehrmals, sei stark und mutig. Wenn Josua jetzt Gottes Handeln an den mutlosen Kanaanitern sieht, dann wird er mutig und stark. Denn Gottes Handeln gibt uns und auch ihm Mut und Stärke. Denn sowohl er als auch wir heute können sehen, dass Gott schon längst am Werk ist. Die Botschafter haben Josua verkündet, Gott ist schon am Werk. Wir haben das gesehen. Und zwar an den verzagten Bewohnern. Und hier findet man einen schönen Kreislauf, wenn wir nochmal auf das Thema Mut zurückkommen. Wir hatten ja gesagt, im ersten Kapitel gebietet Gott Josua, stark und mutig zu sein. Und was macht Josua? Er soll in seiner Aufgabe stark und mutig sein. Und Josua geht her und bereitet sich vor. Er bereitet sich vor auf seine Aufgabe, in der er stark und mutig sein soll, indem er Kundschafter aussendet, die mit offenen Augen durch das Land gehen sollen und ihm berichten sollen, was sie sehen. Und die Kundschafter sehen, dass Gott Vorbereitungen getroffen hat und dass er schon längst am Handeln ist. Und diese Sachen, wenn Gott vorbereitet und wenn Gott handelt, dann können wir wissen, wir können hinterhergehen, und zwar mutig und stark. Und es wird uns mutig machen, denn Gott ist ja schon längst vorausgegangen. Und dieser Mut und diese Sicherheit vor allem, die sehen wir an dem, wie die Kundschafter Josua den Bericht geben, was sie gesehen haben. In Josua 2, Vers 24 heißt es, und sie, die Kundschafter, sprachen zu Josua, der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben und auch sind alle Bewohner des Landes vor uns verzagt. Hier an der Beschreibung lesen wir nichts von Schwierigkeiten oder Ungewissheiten, sondern nur von Gewissheiten. Hätte Josua die Kundschafter jetzt nicht ausgesandt gehabt, hätte er nicht erfahren, wie viel Gott schon für ihn gekämpft hat. Er hätte nicht gewusst, dass die Bewohner mutlos sind. Ohne Vorbereitung hätte Josua zwar von Gottes Sicherheit gewusst, aber er hätte sie nicht so erfahren. Zusammenfassend will ich noch kurz den Bogen zu uns spannen. Was lernen wir aus Josuas Verhalten? Und die Antwort ist kurz. Bereite dich vor. Das ist meine Antwort. Bereite dich vor und lauf mit möglichst offenen Augen durchs Leben, um Gottes Werke wahrzunehmen, um zu sehen, wo Gott schon am Handeln ist, in meinem und in deinem Leben. Wenn wir uns nicht vorbereiten, dann kommt Ungewissheit. Aber wenn wir uns vorbereiten, werden wir Gottes Handeln sehen. Das wird uns Mut und Sicherheit geben. Wir werden zwar auch sehen, und das haben die Kundschafter ja auch gesehen, dass wir aus uns heraus gar nichts erreichen können. Aber das macht nichts. Es ist egal. Denn Gott ist ja schon am Handeln. Er wird die Sachen so vorbereiten, dass wir unsere Aufgaben erledigen können. Welch eine Ruhe und einen Frieden gibt das doch für unser Leben. Und das ist es, was ich euch wünsche, was ihr mitnehmen sollt. Dass auch ihr euch vorbereitet und Gottes Handeln sehen könnt und damit die gleiche Erfahrung machen könnt wie der Josua. Nämlich, dass Gott handelt und dass wir dadurch Ruhe bekommen und Sicherheit. Amen.